Herr Pilot, Herr Pilot, bitte in Sprechzimmer 1.
Ja, ich komme sofort.
Ja, Herr Pilot, was bringt Sie denn heute zu mir?
Ich habe Zahnschmerzen, ganz, ganz schlimme.
Es tut mir leid, ich bin leider nur für Gastroenterologie zuständig. Da müssen Sie woanders hingehen. Ich empfehle Ihnen den Zahnnotdienst.
Na, wenn ich schon mal hier bin, lasse ich mir auch gleich mal einen Arsch gucken.
Einmal Prostata.
Die drei Stunden
große Hafenrundfahrt. Das ist ja generell so ein Problem, ne? Dass du trotz Termin und sowas halt immer eine riesenlange Wartezeit hast.
Das ist aber normal.
Tja.
Das liegt an den Einbestellungszeiten, weil die sehr kurz gefasst sind. Kann ich später was dazu erzählen? Ich habe nämlich das Wissen aus dem inneren Kreis.
Tja, damit hallo und herzlich willkommen zum Laberkäse. Heute wieder in trauter Dreisamkeit. Mein Name ist Sascha Kummer und bei mir sind
Sabrina Brini-Leisering.
Der Herr Ronny Pilot, schönen guten Tag.
Ronny.
Doktor nicht, von und zu.
Nicht Ronald.
Nein, auch nicht Roland. Aber mussten wir in der Schule mal machen, diese Bedeutung hinter Namen rausfinden. Und da habe ich dann rausgekriegt, dass Ronny ja von Ronald abstammt und dann von Roland und dass das so viel bedeutet wie der die Welt beherrscht. Habe ich noch nichts von gemerkt, aber gut.
Okay.
Na, wenn so viel abgeleitet ist, woher soll dann nur die Weltherrschaft kommen?
Naja, aber dein Name kommt eher daher, dass in den 80er Jahren amerikanische Namen in der DDR angesagt waren, provozierenderweise auch noch der vom US-Präsidenten zu der Zeit, Ronald Reagan.
Tja.
Und seiner Frau Nancy. Deswegen trifft man heute noch viele Leute aus dem Osten, die Ronny und Nancy heißen.
Naja, und heutzutage ist es ein Schimpfwort, was soll's.
Nee, das wird durch den Kevin abgelöst, alles gut. Du hast es hinter dir.
Es ist eher umgedreht, also ganz kurzfristig war Ronny tatsächlich mal so der zweite Kevin, kannst du sagen.
Kevin, Chantal, Justin,
Nein, das ist schon Nachwendezeit, das sind schon Nachwende-Assis. Die gelten dann für ganz Deutschland.
Erstmal schön Leute beleidigen, ne?
Was, Chantal? Die wissen doch, dass sie es nicht leicht haben.
Also im Arztzimmer hört man ja selten Vornamen. Da gibt es immer nur Nachnamen.
Richtig. Heute geht es um das Thema Arztbesuche. Und ich bin dafür mehr zuständig, dumme Kommentare aus dem Hintergrund zu machen, weil
Du gehst nicht zum Arzt, ne?
Nicht so häufig.
Du setzt auf Naturmedizin. Das heißt, einfach liegen bleiben, Blatt drauf und gut ist.
Nein, er setzt auf mich. Wenn er irgendwas hat, dann weiß ich schon, was ihm hilft.
Nein, ich habe eine Heilungsmutation wie Wolverine. Wenn ich krank werde, bin ich sofort wieder gesund.
Ja, das hättest du gerne.
Habe ich anders
erlebt.
Ich sehe
auch aus wie Hugh Jackman. In meiner Vorstellung.
An seinen schlechten Tagen, ja.
Welcher Arzt könnte man denn da für dich aussuchen? Psychiater?
Ja. Sascha müsste zum Psychologen. Der müsste so dorthin und dann sagen so, ach, wissen Sie, Herr Doktor, die Leute lassen immer ihren Mist bei mir ab. Ich muss immer ständig jede Woche mindestens zweimal so eine virtuelle Therapiesitzung machen. Ich kann nicht mehr.
Genau. Dabei sehe ich doch aus wie Hugh Jackman. Warum verehren mich die Menschen nicht? Ja, du hast das Thema vorgeschlagen. Wie bist du denn da drauf gekommen, Ronny?
Naja, ich musste jetzt jüngst erst wieder zum Zahnarzt und da fiel mir ein, eine Geschichte, die auch zu Corona-Zeiten jetzt war, die mir unsere Diana mal erzählt hatte. Und ich bin immer wieder begeistert, wie unterschiedlich das ist, bei Ärzten zu sein. Also auch gerade, was halt die Art des Arztes angeht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mir noch nie was gebrochen habe oder irgendwie richtig lange im Krankenhaus war. Ich hatte aber schon mal einen chirurgischen Eingriff am Hals. Ich hatte mehrere Aufenthalte in der Notaufnahme wegen Arbeitsunfällen und Zahnarzt bin ich halt immer einmal mindestens im Jahr und dann vor, ich glaube, so 3 Jahren war irgendwie mal so ein Eingriff, wo ich dann schon meine Wurzelbehandlung mitgenommen habe. Also ist nicht zu empfehlen, meine Damen und Herren. Und ja, jetzt muss ich wieder zum Zahnarzt und die Nachwirkungen der Wurzelbehandlung sind die, dass jetzt bei mir irgendwie nochmal der Wurzelkanal oder dieses Ende vom Zahn quasi gekappt werden muss, also wieder ein chirurgischer Eingriff. Habe ich Spaß bei.
Klingt ja nicht so angenehm.
Aber beim Zahnarzt war ich eine Zeit lang auch sehr oft, weil ich viele Löchers hatte und die Zahnärztin, wie sich hinterher herausstellte, dass nicht nach dem neuesten Stand der zahnmedizinischen Technik und Erkenntnisse behandelt hat, sondern mehr so nur wie früher halt.
Ich hier bin, ein bisschen Kleister, da ein bisschen Pappe.
Ja, nee, so jetzt ist immer gesagt, ein bisschen Fuji. Also diese einfachen diese Füllungen. Und das war halt so, dass die immer sehr freundlich war und ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden. Und ich kannte die noch aus meiner Zeit, als ich beim Fernsehen war, und dann hat sie mir gesagt, oh, ich habe dich wieder gesehen, bla bla bla. Also es war immer ein angenehmes Ding, dahin zu gehen, und das hat auch irgendwie, also ich habe jetzt keine Angst vor Zahnärzten und von daher ist es jetzt nicht das große Problem für mich. Nur waren halt immer diese Füllungen nicht so gut, was dann immer mal wieder die ausbrachen und so. Und das war dann auch so, dass ich auch eine Beißschiene bekam, weil es offensichtlich durchs Knirschen kam. Aber es war wohl auch, wie soll man sagen, wie sagt man das so schön, Induziert. Und nachdem ich dann beim Fernsehen weg war, hatte ich auch das Problem nicht mehr, dass ich nach den Zähnen geknirscht habe. Auf jeden Fall war es dann aber so, dass halt irgendwann die Dame in den Ruhestand ging und ihre Praxis verkauft hat an so eine größere Praxisgemeinschaft. Und da bin ich dann wieder hin und die etwas jüngeren Ärzte dort haben mir dann durch die Blume zu verstehen gegeben, dass ich doch, ja, vielleicht mal so, dass die das nicht so ganz gemacht hat, wie man es machen sollte. Und dann war ich da in sehr aufwendigen mehreren Sitzungen, also vielleicht einmal, einmal die Woche oder halt alle zwei Wochen war ich dann dort und mir dort alle Füllungen wieder rausnehmen zu lassen und durch neue, bessere zu ersetzen.
Gottes
Willen.
Haben die auch Ausleitungen gemacht? Weil wenn es Amalgamfüllungen sind, musst du mittlerweile ausleiten, weil das so viele Schwermetalle im Blut verursacht.
So alt war das ja noch nicht. Das war ja das Ding.
Okay.
Es war jetzt nicht irgendwie, dass sie die Füllung nach Uraltdings gemacht hat. Die waren schon ein bisschen neuer, aber die haben irgendwie nicht so gut gehalten und bei dem Knirschen dann sowieso nicht. Auf jeden Fall war ich dann dort sehr, sehr oft. Und leider kann man das nicht so oft ins Bonusheft eintragen, dass es dann für die nächsten Jahre gilt. Aber
dieses scheiß Bonusheft.
Ich muss jetzt die nächsten 30 Jahre nicht mehr hin.
Aber auf jeden Fall, das vergesse ich auch immer. War dann noch die Geschichte auch mit einer Wurzelbehandlung, also mit einem Zahn, der halt schon irgendwie tot war. Und da hätte man eigentlich die Wurzeln dann auch eben zufüllen müssen, oder ich weiß nicht, was man genau. Wieso vergesse ich das immer? Das ist, deswegen haben Ärzte auch nicht so eine Bedeutung für mich. Ich vergesse immer, was deswegen ich behandelt wurde. Auf jeden Fall, das war dann, haben sie mir dann für viel Geld angeboten. Und dann bin ich dann zu einem anderen Zahnarzt, der das dann über die Kasse hat abgerechnet.
Warst du denn nicht bei meinem?
Nein.
Da warst du nur zwischendrin.
Als ich mal kurzzeitig bei deinem war, hat sich schon abgezeichnet, dass meine Zahnärztin das nicht so gut konnte. Weil eine Füllung rausgefallen ist, zu deinem Zahnarzt, der zufällig in der Nähe von meiner Arbeitsstätte war. Und die hat ein paar Dinge noch gefunden, die andere nie gefunden hat. Und glücklicherweise sozusagen. Aber es war lustig bei deiner Zahnärztin, das war so eine, die auf Angstpatienten spezialisiert war.
Ja.
Und die immer so beruhigt und und die Schulter gestreichelt. Die sagen, ja, machen Sie, ist mir doch wurscht. Und auf jeden Fall habe ich dann bei meinem neuen, jetzigen Zahnarzt bisher alles dann schön regeln können und habe jetzt auch weiter keine größeren Dinge jetzt machen müssen, nachdem das alles erledigt war. Ich habe nur eine kleine Absplitterung vorne an mein Schneidezähnchen, wo ich dann mal wieder hin wollte, aber das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Gut. So viel zu meinem Zahnarzt, aber von den
Zahnbesuchen her ist das jetzt auch nichts Besonderes gewesen. Ja, aber das, also Zahnarzt ist halt, wo du das so ansprichst, das war ja bei meinem auch so. Ich bin jahrelang immer zum selben gegangen in Leipzig halt, also ich glaube schon seit Kindertagen. Und eigentlich hatte ich auch nie Probleme. Und dann hieß es halt auch immer, ja, perfekte Zähne, alles super, schön strahlend weiß und so. Also gut, keine Ahnung, ob sie das einem Kind auch nur so sagen oder ich sag mal dann einmal heranwachsen, um dann irgendwie den gut fühlen zu lassen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und eines Tages bin ich dann dorthin und dann meinte er so, ah nee, das da hinten, das gefällt mir nicht, müssen wir mal röntgen. So, alles klar. Und dann stellt sich heraus, dass ich tatsächlich an einer Stelle Karies hatte, wo du auch echt beschissen rankommst. Also so wirklich so ein Zwischenraum eigentlich. Da hat er gemeint gehabt, wenn sie da mit Zahnseide rankommen, dann ist es nett. Aber er weiß selber, dass nicht jeder Mensch Zahnseide benutzt und so weiter und so fort. Das passiert halt mal. Na gut. Und dann hat er das halt weggemacht und erstmal haben wir gedacht gehabt, alles gut. Und ich komme irgendwie dann zur Kontrolle und meinte schon so, naja, so schön, also ist es nicht halt so, beim Essen tut es immer noch so ein bisschen weh, so, ja, das gucken wir uns nochmal an. Und dann meinte er, ja, es gefällt mir immer noch nicht so richtig und dann machen wir das nochmal auf, die Füllung, ich lege ihn mal ein Medikament rein und dann gucken wir uns mal an, wie das dann halt die Woche drauf wird. Und das hat er halt gemacht und meinte dann schon so beim Aufmachen so, oh ja, das sieht sehr entzündet aus. Schön. Und hatte gemeint, okay, wir machen mal ein Medikament rein, dann holen wir das nächste Woche raus, gucken uns das wieder an und dann machen wir das nächste rein und dann müssen wir halt mal im Notfall, wenn es nicht besser wird, müssen wir halt eine Wurzelbehandlung machen. So, und jetzt wusste ich durch meine Mutter, beziehungsweise auch durch meinen Stiefvater, dass das halt nicht so geil ist, eine Wurzelbehandlung, wird natürlich betäubt, ja, aber muss trotzdem nicht sein. Und ich halt wieder nächste Woche hin, also mit diesem Mittel, was die mir gegeben haben da, in den Zahn gelegt haben, das war schon besser geworden, aber du hast es halt immer noch gemerkt, so. Na, da hat gemeint gehabt, ja, nee, das ist immer noch entzündet, da müssen wir eine Wurzelbehandlung machen, so. Und dann hat er halt eben meinen Zahn betäubt, also beziehungsweise halt den Teil, also die Region halt betäubt und hat dann irgendwie gemeint gehabt, das können sie auch feststellen, ob das schon unten abgestorben ist, wenn es halt so modrig, faulig riecht so. Dann hat er halt irgendwie reingestochert und hat halt die Wurzel versucht so rauszuholen. Dann hat er gemeint, oh ja, das riecht sehr vermodert, das ist schon alles abgestorben da unten. Nee, das müssen wir rausholen. Ja, und das hat er dann irgendwie auch gemacht. Danach war es auch irgendwie, also hat mein Zahn nicht mehr wehgetan und so. Natürlich ist ja auch nichts mehr da. Und bin halt zur Kontrolle einmal pro Jahr halt hingegangen. Und jetzt war ich kürzlich mal wieder hier in Barien jetzt halt beim Zahnarzt und dann meinte die doch eiskalt so, naja, das sieht nicht schön aus. Also ich musste es halt auch komplett röntgen lassen. Das war auch so, ich war das erste Mal beim Zahnarzt und ich war eine Stunde, saß ich da drin. So lange habe ich noch nie drin gesessen beim Zahnarzt. Und sie hat irgendwie alles geröntgt, hatte mir dann den Zahn wieder gezeigt und gemeint gehabt, also hat dann irgendwie von unten so drauf geklopft und hat gemeint, tut Ihnen das weh? Ich sage, naja, ich merke es schon sozusagen halt. Aber tut es Ihnen richtig weh? Ich sage, nö, es zwickt halt leicht. Okay. Und zeigte mir eben so, dass unten an dem Zahn, also so an der Spitze quasi halt, dass das sich schon so leicht wie verfärbt hat. Das heißt im Endeffekt, dass da unten scheinbar noch irgendwelche Bakterien oder sowas drin waren, die nicht komplett rausgegangen sind und das schon wieder anfängt, sich zu entzünden. Und wenn man da nichts dagegen tut, springt das einmal auf die anderen Zähne über und wird halt schlimmer, so nach dem Motto. Jetzt hat sie dann eben gemeint gehabt, naja, da müssen sie zum Chirurgen. Die können da jetzt zwei Sachen machen. Die erste wäre halt eben, dass sie unten einfach das kappen, diesen Zahn, Spitze, Wurzel, was auch immer sozusagen und hoffen, dass es dadurch besser wird. Also in 80% der Fälle wird es auch besser. Und wenn es ganz scheiße wird, naja, dann Zahn weg und dann muss man halt eine Prothese eingebaut werden. So, jetzt muss man dazu sagen, ich bin 33. Und dann hörst du irgendwie so Zahnprothese und denkst du, Alter, ich bin doch noch gar nicht so alt, verdammt nochmal. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also wie,
aber das ist
wie
das
nervig.
Das erste Anzeichen, dass du alt
ist. Ja, davon mal abgesehen. Aber wirklich, das ist halt so. Also wie nervig sich so eine scheiß Karies halt entwickeln kann, das ist furchtbar. Früher hat man ja mal als kleines Kind, wenn sie einem dann immer so erzählt haben, wie man sich die Zähne putzen soll und so weiter und so fort, haben wir immer so gesagt, ja, Karies müsst ihr verhindern und bla bla bla. Und jetzt so im Alter merkst du erstmal, was für eine Scheiße das ist, ne? Also was das auch für Sachen mit sich hinterherzieht. Also das ist furchtbar.
Ja, hättest du mal auf deinen Zahn Dingsbums gehört.
Ja, das Schönste ist ja vor allen Dingen, ich weiß noch, wo der damals diesen Zahn geöffnet hat, um zu gucken, warum mir der so wehtut und mit dem Karies das wegmachen, ist der einmal mitten auf meinem Zahnnerv gekommen. Sehr zu empfehlen. Also wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe wirklich gedacht gehabt, mir hat einer auf die Schnauze gehauen und ich bin weg. So, also das hat so weh getan. Das ist generell sowas, was ich wirklich hasse. Zahnschmerzen sind, glaube ich, das, die ich am wenigsten aushalte, die ich wirklich richtig ekelhaft finde. Und da hat mir mal der Zahnarzt erklärt, ja, das ist ganz normal, weil die halt am nächsten am Gehirn sind, ist ihnen das so unangenehm. Also es ist genauso wie Kopfschmerzen. Die haben ja auch so einen wirklich unangenehmen, ziehenden Schmerz. Wenn sie sich jetzt so einen Finger schneiden oder sonst irgendwas, das hält man immer mal noch so aus. Das ist irgendwie machbar. Aber was alles so Zähne ist oder in so Kopfregionen quasi, ist halt richtig ekelhaft.
Also als Frau muss ich sagen, Unterleibsschmerzen während der Periode, auch wenn das weiter unten liegt, ist
Fetzen bestimmt ist auch nicht angenehm, nein. Nee?
Aber jetzt, wo du so erzählst, habe ich so das Bedürfnis, mir die Zähne zu putzen. Ja, aber wenn einer was von Ärzten oder diese erzählen kann, dann ist es ja Brini.
Noch nicht so viel von Zahnärzten, obwohl doch von Zahnärzten eine Zahnarzt.
Ja, ich wollte das jetzt benutzen als Überleitung, damit man von dem
Aber Thema. Ich wollte ja erstmal bei eurem Thema bleiben. Zahnarzt war bei mir von Kindheit an schon eine richtig schlimme Phobie. Also mein Papa hatte schon von Anfang an immer Zahnarztphobie. Jetzt hat er ja seine dritten schon seit Jahren, da ist es ihm egal. Aber damals war es ihm nicht egal und die Angst habe ich übernommen, weil ich schon als kleines Kind, also irgendwie hieß es mal, ich hätte irgendwie einen leichten Gendefekt gehabt. Deswegen kamen meine Milchzähne sehr viel später. Da kam irgendwas anderes. Irgendwie hatte ich zweimal Milchzähne, war sehr komisch.
Mutant!
Ja, ich hatte schon, also noch mit 12 Jahren noch einen Milchzahn. Das war interessant.
Pass mal auf, Brini ist so krass drauf, die kann, wenn sie sich richtig mal anstrengt und trainiert und so weiter und so fort, kann sie dann irgendwann so Zähne rausschießen.
Oh weißt nein,
du,
oh
nachwachsen
Gott,
lassen.
Nein. Nee, auf jeden Fall war ich dann schon als kleines Kind sehr, sehr oft beim Zahnarzt und musste immer irgendwas gebohrt werden und immer irgendwelche Entzündungen. Ich habe es echt gehasst, wenn ich mit meinen Eltern da hingehen musste. Und als ich dann eigenständig war, hier nach Leipzig gekommen bin, bin ich jahrelang nicht zum Zahnarzt, weil ich immer so Schiss hatte, aber ich hatte ja auch öfter mal Zahnschmerzen. Muss aber sagen, seit ich auf Low Carb, also zuckerfrei, umgestellt habe, ist das ein Zahnarztbesuch ein Traum. Wenn ich bedenke, was ich da wirklich 25 Jahre lang irgendwie immer wieder Probleme beim Zahnarzt hatte mit irgendwelchen Löchern und da musste gebohrt werden, habe ich seitdem nichts mehr. Also die Ärzte sind hochzufrieden. Ich habe natürlich immer noch früher durch frühere Entzündungen, viele Antibiotika-Namen, habe ich Verfärbungen in Zähnen, die kriegt man auch nicht mehr weg. Aber trotzdem, ich habe keine Entzündung, keine Zahnschmerzen mehr. Wenn ich Zahnschmerzen kriege, dann ist es meistens eher eine Form von Kopfschmerzen. So, genau. Also das zum Thema Zahnarzt bei mir.
Naja, aber das ist bei meinem Vater auch so. Also mein richtiger Vater, der hat auch wahnsinnig Schiss vor dem Zahnarzt. Der ist auch jahrelang nicht gegangen. Weil der hatte auch, glaube ich, mal so eine Erfahrung, dass irgendwie ein Zahn war nicht okay und dann mussten sie das auch aufbohren und irgendwie eine Füllung reinmachen und dann musste der Zahnarzt auch mitten auf den Zahnnerv gekommen sein. So. Und das hat den so fertig gemacht, dass der hat auch gesagt, ich gehe nie wieder, leck mich am Arsch. Und ich glaube, er ist jetzt schon mittlerweile schon mal ein paar Mal wieder gewesen, ja, aber er geht halt nicht gerne hin und ich kann es auch verstehen, weil bei mir ist es ähnlich. Ich hasse es, wenn die zum Kontrollieren, ob du halt Löcher in Zähnen hast oder ob deine Zähne empfindlich sind, mit diesem Luftding daran gehen. Also eigentlich, glaube ich, ist das dafür da, dass das halt irgendwie den Speichel absaugt, aber du kannst das halt auch irgendwie benutzen, dass es halt Luft rauspustet. Und dann haben die bei meinem alten Zahnarzt, hat die Arzthelferin das immer so gemacht, die hat das scheiß Ding genommen und ist jeden Zahn durchgegangen und hat da einfach drauf gepustet mit dem Ding. Und jeder zweite Zahn tat mir weh und das war unangenehm. Mhm. Also wirklich, ich habe das gehasst und ich habe dann auch es waren halt keine Löcher. Es hat sich dann herausgestellt, also das ist ähnlich wie bei Sascha, ich knirsche halt nachts mit den Zähnen. Und durch diesen Abrieb ist mein Zahnschmelz oder was auch immer das ist quasi, ist der schon mittlerweile so dünn, dass halt relativ schnell diese Nervenenden freiliegen. Das heißt, manchmal beim Essen oder beim Kauen, da habe ich zum Beispiel einen Zahn, das ist auch geil, da wird das jetzt Gott sei Dank auch wieder befüllt. Wenn ich manchmal kaue oder irgendwie auch beim Kaugummi kauen, das ist mir letztens beim Fantasy Filmfest mitten im Film passiert, du kaust Kaugummi und auf einmal ist es wie, als wenn du auf einen Nerv drauf beißt. So, also auch genauso, du hast einen riesen Zahnschmerz auf einmal irgendwie, als ob dir auch einer eine runtergehauen hat. Und das liegt nicht daran, dass da irgendwo ein Loch ist, sondern einfach, dass dieser Zahnschmelz schon so weit zurückgegangen ist, durch dieses Knirschen halt mit den Zähnen und dass halt diese Nervenenden freiliegen.
Ich hätte da einen Funfact zum Thema Zähneknirschen, für die, die es interessiert. Zähneknirschen kann auch gerne mal durch einen B12-Mangel entstehen.
Das kann möglich sein, ja. Also ich habe eine Schiene halt jetzt dafür. Ja.
Wie füllt man den auf?
Erstmal macht man einen Bluttest und danach kommt es drauf an. Es gibt gute Tabletten, es gibt aber auch Infusionen oder eine Injektion, genau.
Mehr kann man darüber erfahren bei Brinis eigenem Podcast Dein Körper, Dein Leben, den sie seit kurzem betreibt. Mal ein bisschen hier Plug machen für andere.
Ja, aber
es heißt ja Arztbesuch. Ja. Wir wollen jetzt mal nicht unsere Krankheitsgeschichten austauschen. Das heben wir uns auf für die Folge Seniorenheim.
Aber du hast doch vorhin von meiner Ärzte-Odyssee angefangen.
Aber
da kann ich ja trotzdem Arztbesuche.
Es geht ja darum, wie du erlebt hast, wie die Ärzte mit dir umgegangen sind und was du alles dafür tun musstest, um überhaupt sozusagen zu irgendeinem Ergebnis, einer Erkenntnis zu kommen.
Ja, also bei mir fing das 2010 an, indem ich immer wieder krank war und war bei meiner damaligen Hausärztin, die irgendwann nach ein paar Tests mit ihrem Latein am Ende war und dann meinte, ich soll doch hier mit progressiver Muskelentspannung und Ernährungsumstellung und ein bisschen mehr Sport, würde ich doch zu Rande kommen. Damals habe ich mich auch nicht wirklich damit beschäftigt. So Entspannungsübungen mit Angst- und Panikattacken, ja, war nicht so toll, aber sie wusste sich, wie gesagt, nicht mehr zu helfen. Und dann habe ich mir nach 2 Jahren, nachdem ich gemerkt habe, okay, ich werde immer nur mit Antidepressiva und Therapierezepten abgespeist, muss doch irgendwie was anderes sein. Habe dann eine andere Hausärztin gesucht, die hat dann die Schilddrüse kontrolliert, kam dann auch Unterfunktion raus und so, also das so nebenbei. Und danach ging das dann los, dass ich dann bei ganz vielen verschiedenen Fachärzten war, weil ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Aber es hat mich keiner ernst genommen. Und durch mein eigenes medizinisches Wissen, was ich mir da angeeignet habe, bin ich dann zu den Ärzten hin und habe immer wieder versucht, können wir doch mal das testen, können wir mal das testen. Und egal, wo ich
war. Waren Sie auf Harvard oder ich?
Ja, egal, wo ich war. Ich hatte eigentlich bei jedem Arzt, es gab ein paar Ausnahmen, aber bei sonst jedem Arzt das Gefühl, ich bin hier versteckte Kamera. Also, wenn du als Patient über dein Laiendasein hinauskommst, dann bist du beim Arzt unten durch. Weil der Arzt, die kam sehr oft so mit dem, ich habe doch studiert. Ich sag so, ja, ich will Ihnen das auch nicht absprechen, aber können wir bitte mal das und das testen? Ja, warum? Ja, weil ich das gerne mal wissen will. Brauchen Sie nicht. Ich sage, warum denn nicht? Ja, braucht man nicht, das ist unsinnig. Das waren die Argumente. Also da war auch nie irgendwie was Handfestes dabei. Und so saß ich dann beim nächsten Arzt, habe mir das Gleiche wieder angehört und dachte so, wartet mal, wo ist denn jetzt hier die versteckte Kamera? Ich fühlte mich da wirklich sehr beobachtet. Und das ging über 10 Jahre lang so. Das war sehr nervig, bis ich dann mal ein paar gute Ärzte gefunden habe. Das waren sehr wenig. Ja, und also, die haben mir dann zum Glück geholfen, teilweise.
Ich kann das irgendwo verstehen, dass du dir das ist ja wie damals bei mir als Koch, ne? Ich habe es auch gehasst, wenn einer auf mich zukam und dann anfing, irgendwie von seinen Hobbykochkünsten zu erzählen und mich so ein bisschen darstellte, also haben sie das noch nie ausprobiert, das sollen sie mal machen, so. Also, ja, Entschuldigung, ich habe es nur gelernt, also. ich kann das irgendwo verstehen, dass man sich da auch ein bisschen in seiner Ehre angegriffen fühlt. Auf der anderen Seite ist es halt in Medizin mal ein bisschen anders, als wenn du jetzt irgendwie ein Fisch würzt, ne? Weil, das ist halt der Körper, ne? Und du selber weißt ja im Endeffekt, was dir vielleicht wehtut oder was dir nicht gut tut. Und wenn du aber schon merkst, dass irgendwie Tablette A oder Therapie B noch nicht geholfen hat, na, dann befasst du dich ein bisschen damit. Jetzt lebt man natürlich auch in den Zeiten von Internet, wo irgendwie bei einer Google-Suche immer sofort rauskommt, ja, du wirst demnächst sterben. aber ich dachte, das waren nur Bauchschmerzen. Nee, ist schon.
Nein, es ist Krebs. Meistens ist es Krebs, wenn du googelst.
Und das ist halt eben sowas halt, ich verstehe irgendwo auch die Ärzte, die es halt leid sind, weil ich kann mir vorstellen, dass das auf die 10 Leute, wo eine Person wirklich halt Ahnung hat, 9 kommen, die halt nur bei Google eingegeben haben und gesagt haben, ah ja, es könnte ja Lupus sein. So.
Ein Dr. House sagt es immer so.
Richtig. Und ich kann das halt auch schon irgendwo verstehen. Allerdings ist es halt mittlerweile auch so, dass, glaube ich, Ärzte extrem angreifbar geworden sind. Also was ich ja nur schon erlebt hatte mit meiner Oma damals halt, wo wir ja auch schon überlegt hatten, den Arzt damals zu verklagen, weil der halt bestimmte Sachen einfach nicht sehen wollte, unserer Meinung nach, oder nicht gesehen hat und das dann halt zum indirekten Tod mitgeführt hat. Du musst ja immer, glaube ich, auch diese Geschichte unterschreiben, dass du den Arzt nicht mehr für irgendwas belangen kannst oder irgend so ein Quatsch. Deswegen glaube ich, sind die es auch langsam leid, wenn du halt irgendwie da hingehst und sagst, naja, ich habe mich schon damit befasst und ich habe rausbekommen, dass man vielleicht mal Folgendes probieren könnte. Und ja, also ich weiß nicht, es gibt halt die Ärzte, die lassen sich auf eine Diskussion ein oder mit denen kannst du halt nochmal reden. offen und dann gibt es halt die Ärzte, die sind so sehr von sich überzeugt und die machen halt keine Fehler, so nach dem Motto. Und da, ja, also ist dann halt, glaube ich, eher die Empfehlung, such dir jemand anders oder meistens noch eine zweite oder dritte Meinung einholen.
Ja, und das ist es ja. Ich will ja nicht zum Arzt gehen, um mit ihm zu diskutieren, weil ich gehe dahin, weil mit mir, mit meiner Gesundheit irgendwas nicht stimmt. So, und da möchte ich Hilfe haben. Und wenn ich dann schon Ideen vorbringe, fände ich es schön, wenn der Arzt dann auf Augenhöhe sagt, okay, aus den und den Gründen finde ich das jetzt nicht so gut, das zu machen. Bestes Beispiel, habe ich wirklich ein sehr gutes Beispiel. Da ging es darum, eine Bekannte von mir, sehr stark adipös, also übergewichtig und Typ 2 Diabetes und so und Depression und sowas. Und da habe ich gesagt, ich wette mit dir, dass du einen Vitamin-D-Mangel hast. Ja, wie soll ich denn das testen? Na, da gehst du zum Hausarzt und lässt halt auf Vitamin D testen. So, dann ist sie dahin und da hat der Hausarzt gesagt, nö, teste ich nicht. Und dann hat sie gesagt, warum nicht? Ich zahl's auch selber.
Machen Sie mal Sport.
Nee, ich zahl's auch selber. Na gut, wir machen folgenden Vorschlag. Ich nehme Ihnen den Wert ab, Sie zahlen den selber und ich beweise Ihnen aber, dass Sie keinen Mangel haben. Das hat er zu ihr gesagt. So, und dann haben die den Test gemacht und dann hat das Labor ein dickes, fettes Minus dran gemacht, dass sie wirklich einen richtig heftigen Mangel hat. Und dann ist dem Arzt bei der Auswertung die Kinnlade runtergefallen. Oh, sie haben ja tatsächlich einen Mangel. Und dann ist sie wieder zu mir gekommen und gesagt, hier, ja, Blutwert sieht so und so aus. Und sagst du, hier, du hast so einen heftigen Mangel, ist ja kein Wunder, dass du unter Depressionen und Angst und Panikattacken leidest. Ja, der Arzt, der hat dann das und das gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ist, ehrlich gesagt, überrascht mich das nicht, weil ich das so oft schon erlebt habe. Also manchmal war es halt wirklich so dieses Großkotzige, egal ob jetzt die Ärzte, sagen wir mal, schon irgendwie Mitte 50 oder Anfang 60 waren oder ob es welche waren, die gerade als Assistenzärzte dort angefangen haben, immer so dieses von oben herab und du darfst als Patient gar keine Vorschläge machen, da ist kein gegenseitiger Austausch oder das, also habe ich ganz selten erlebt, also die einzige Ärztin, die mit mir wirklich auf Augenhöhe kommuniziert, ist meine Gynäkologin. Und die kann ich da wirklich alles fragen.
Ironischerweise, ja, sie auf Augenhöhe. Tusch.
Also wenn man sich so nah ist, dann sollte man schon keine offenen Geheimnisse mehr haben.
Ja, aber ich finde das traurig. Also ich hatte dann auch zwischenzeitlich eine sehr gute Hausärztin, die ist dann irgendwann, also die hat sehr viel mit Naturmedizin, also Naturheilkunde gemacht. Die hat dann gesagt, okay, wir schreiben jetzt erstmal keine Schmerztabletten, wir versuchen es erstmal mit Ernährungsumstellungen, eben weniger Zucker, weniger Weißmehl und so, um Entzündungen in den Griff zu kriegen. War auch alles super und irgendwann ist sie dann in die Homöopathie-Schiene gefallen. Da ist auch eine Geschichte, die ich erzählen kann. Eine Freundin von mir war dort auch als Ärztin, also bei der Hausärztin und hatte eine Arbeitskollegin hingeschickt. Die hat sich irgendwie einen Meniskus gerissen oder so und hatte da Schmerzen eben am Bein und die Ärztin hat das fehldiagnostiziert und hat sie mit Globuli nach Hause geschickt. Und dann musste die Kollegin von der Freundin, musste dann in die Notaufnahme zur Not-OP. Also wirklich total falsch diagnostiziert, falsch behandelt. Und ich bin früher so aufgewachsen, so die Ärzte haben studiert, die wissen, was sie tun. Mittlerweile weiß ich, es ist ja egal, also die Ärzte können sich ja in verschiedene Richtungen entwickeln. Die einen, die gehen eben in die Homöopathie-Schiene, die anderen mögen es, wenn man eben Naturheilkunde mit ins Boot bringt. Die anderen sind eher mehr so auf die Medizin, so im Sinne von, wir hauen jetzt Antibiotika und Schmerzmittel drauf und dann wird das schon, dann schickt man den Patienten nach Hause. Und dann ist mir aufgefallen oder klar geworden, die Ärzte geben auch nur Empfehlungen. Das sind Vorschläge, die die machen und die hast du als Patient nicht anzunehmen. Du kannst auch Vorschläge machen und letztlich entscheidest du, weil es ist deine Gesundheit.
Also generell musst du, glaube ich, sagen, dass es in jedem Bereich keine Garantie dafür ist, jemand Hochstudierten dort zu haben oder jemand ja, mit tollen Abschlüssen, dass der, keine Fehler macht oder sonst irgendwas. Das heißt ja in jedem Bereich. Auch bei Ärzten und Juristen ist das halt so. Und gerade bei Ärzten, also wenn man sich halt bei seinem Arzt nicht wohlfühlt oder sich nicht ernst genommen fühlt, bin ich der Meinung, suchst du dir halt einen neuen.
Ja, genau.
Ich habe aber auch ganz ehrlich das Problem gehabt, in Leipzig einen Arzt zu finden. Weil mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo die ganzen Arztpraxen so überlaufen sind von irgendwelchen Patienten und sonst irgendwas, dass du auch überhaupt keinen Termin mehr kriegst. Also ich hatte halt also so ein Ausschlag irgendwie. Also das war so eine Hautverfärbung, die weder wehtat noch sonst irgendwas, aber sie hat sich halt so langsam ausgebreitet. So. Und dann bin ich zum Hausarzt und der meinte halt, naja, das vermute ich mal, das ist halt einfach nur irgendein Pilz. Der tut ihnen nicht weh oder sonst irgendwas. Also der ist eigentlich nicht schlimm, aber das können sie halt mit einer Creme behandeln. Aber da müssen sie trotzdem nochmal zu einem Hautarzt gehen, damit sie das richtig bescheinigt kriegen und dann kriegen sie eine Salbe und gut ist so. Jetzt habe ich in Leipzig nach einem Hautarzt gesucht. Das ist eine Odyssee, da war es wahrscheinlich einfacher, ein vierklebriges Kleeblatt zu finden. vierblättriges Kleeblatt sozusagen. Weil, egal wo ich angerufen habe, hieß es immer so, nee, also wir sind schon voll, sind Sie denn neu bei uns und so? Ja, bin ich, nee, dann geht das nicht, dann müssen Sie mal da anrufen. Dann habe ich dort angerufen, ach nee, da haben wir irgendwie erst im Jahre 2032 wieder was für Sie. Mhm. Also ich brauche nur eine Salbe. So, ich weiß ja, was ich habe. Ich brauche nur eine Salbe. Und sie müssen mir das ja nur sagen. Ja, nee, das geht nicht und überhaupt und so. Das Ende vom Lied war, dass ich jetzt erst hier vom Hausarzt eine Salbe verschrieben habe und ich musste nicht nochmal extra bei einem Hautarzt vorbeigehen. Und zack, es ging weg. So, also ich verstehe halt das Problem manchmal halt auch nicht. Und so ging es mir mit so Allergologen, mit so einem HNO-Arzt, wo du ja mittlerweile irgendwie zu diesem Kopfzentrum gehst, weil das ja mittlerweile irgendwie so das McDonald's für HNO ist, so nach dem Motto, hast dann überall so ein Ding, was rausploppt, aber du kriegst wenigstens einen Termin, also bei normalen brauchst du gar nicht erstmal anzukommen.
Also ich muss wirklich,
ich weiß nicht,
sagen, wegen halt Kopfzentrum. Schwierig. Also ich finde das Kopfzentrum sehr gut und ich war früher auch sehr oft dort, weil ich sehr oft eine Mandelentzündung hatte. Die haben mir immer geholfen. Also ich fand die total spitze, egal wo ich war, weil die haben ja auch verschiedene Fachrichtungen.
Ja, also ich meine jetzt bloß Kopfzentrum, dass es halt schon so Richtung Franchise-Unternehmen geht, weil es gibt ja so viele verschiedene ich meine, früher war es für mich so, du hast eine Arztpraxis und das ist halt von Dr. XY sozusagen und da ist jetzt nicht irgendwie, stand da noch oben drüber irgendwie Ärzte für alle, so nach dem Motto. Und dann hast du irgendwie 15 verschiedene Filialen und beim Kopfzentrum ist es ja so, dass du ja mehrere Filialen mittlerweile auch hast, was nicht schlecht ist, die sind auch gut, also ich bin dort auch mega zufrieden. Aber ich meine halt eben, es ist so schwierig, bei einem normalen Arzt mittlerweile einen Termin zu kriegen, halt, was ich nicht verstehen kann. Es kann doch nicht sein, dass jeder Ochse mittlerweile krank ist. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass 15.000 Leute gleichzeitig zum Hautarzt müssen, weil irgendwie ein Leberfleck untersucht werden muss, so nach dem Motto. Das kannst du mir nicht erzählen. Entweder sind das irgendwelche alten Leute, die wirklich ankommen und sagen, oh, ich habe hier Wehwehchen und überhaupt. Oder es sind irgendwelche Lustigkusse, die man, oh, ich muss heute zum Arzt, muss ich Kasse machen. So, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich kaufe denen das nicht ab, dass die zu viel zu tun haben und nicht Zeit haben für einen neuen Patienten. Das kaufe ich denen nicht ab.
Du, in Leipzig haben wir in den letzten 10 Jahren 100.000 neue Einwohner bekommen.
Und es gibt weniger Ärzte.
Ja, Leute, dann eben nicht wegen jedem Niesen zum Arzt gehen, Herrgott.
Weil du willst zum Arzt gehen.
Ich brauchte eine Scheißsalbe. Eine Salbe, die mir auch der Hausarzt ausstellen konnte. Ach, dann hätt's auch noch warten können.
Mensch, das ist doch nicht lebensbedrohlich. Also ja, ein bisschen Salbe da.
Ich könnte zum Beispiel von meiner Schwester erzählen, die arbeitet in einer Augenarztpraxis. Und die hat mal gesagt, wie das für die Ärzte eigentlich so ist. Also mir tun die Ärzte da auch leid. Also mal abgesehen davon, dass viele eigentlich überhaupt nicht mehr empathisch sind, ist ja dann noch der Zeitfaktor. Also du wartest meistens so 1 bis 2 Stunden, bis du drankommst, weil die Terminierungen alle 5 Minuten einbestellt sind. Das ist leider so vorgegeben von Krankenkassen. Und bist du dann beim Arzt drin, wird in 5 Minuten das alles abgehandelt und gehst wieder raus. Und meine Schwester hat mir erzählt, also sie kann jetzt natürlich nur von der Augenarztpraxis erzählen, aber dort ist es so, die Krankenkasse hat einen Stand von 96 war es, glaube ich. Da rechnen die mit der Technik von damals einem Arzt plus 2 Schwestern. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so, dass die Ärzte nur 2 Schwestern haben, sondern mehr Schwestern. Das heißt, sie können mehr Patienten in kurzer Zeit behandeln. Und die kriegen es aber nicht bezahlt, weil die Krankenkassen sich eben nur nach dem Standard von 96 richten. Das ist alles, müsste überholt werden, wird es aber nicht. Und wenn die Ärzte mehr Patienten behandeln, müssen sie das rechtfertigen und kriegen dann im schlimmsten Fall Sanktionen von der Krankenkasse. Dann wird den Geld abgezogen. Also es ist auch für seitens der Ärzte nicht ganz so einfach, Das ist eigentlich, hat mir mal ein Arzt gesagt, nur noch so ein Dienstleistungsunternehmen, weil was anderes, es ist überhaupt keine Zeit mehr da, um sich die Patienten wirklich anzunehmen. Es geht nur noch rein ums Geld. Was wird wie richtig abgerechnet? Wenn der Patient mehr als zweimal im Quartal kommt, bekommt der Arzt dafür kein Geld mehr. Also ja, das ganze Gesundheitssystem ist eigentlich für ein Popo. Wenn man auch bedenkt, was wir alles an Krankenkassenkosten zahlen und dann kriegst du nicht mehr irgendwie Blutwerte. Du kriegst so ein kleines und ein großes Blutbild, wo Blutwerte drin sind, die sind eigentlich total unsinnig. Weil ich kenne mich ja mittlerweile nur auch aus, wie man Blutwerte richtig liest. Ja, und die Sachen, die wirklich notwendig sind, die sagen die Krankenkassen, nö, gibt's keinen Bedarf. Weil warum sollte man jetzt Prävention betreiben? Die Leute sind alle krank, also müsste man sie erstmal gesunden. Ja, ich finde das traurig.
Ansonsten kann ich auch Heilung durch Kristalle empfehlen. Bitte besucht dafür meinen Webshop www.psychoabzocke.com.
Saschas Heilkristalle. Ja, oder wie wär's mit Licht schon. Im Glas?
Das ist Quatsch, ja, wollen wir ehrlich sein.
Ach Mann.
Na gut, also dann, Kristalle kommen aus der Erde, die haben Schwingungen, wisst ihr?
Ach so, und die kann man dann in Wasser legen und dann gehen die Schwingungen in
Nein,
das Wasser über?
Nein, um Gottes Willen.
Ach so, ja, und mein Furz im Glas, der reinigt die Nase. Der macht die frei und
ist
überhaupt.
Ist gut bei Nasennebenhöhlen.
Also mit solchen Quacksalbersachen möchte ich nichts zu tun haben, bei mir geht es um ernsthafte Wissenschaft. Und dementsprechend muss ich euch jetzt hier rügen.
Hä, was, wieso, welches Thema?
Nur meine Heilkristalle sind die besten. Jetzt für 199 Euro runtergesetzt.
Von 299.
Aber das stimmt schon. Aber das stimmt schon mit den Ärzten. Also das ist sowieso so ein Problem halt. Das ist ja in jedem scheiß Bereich mittlerweile so. Es geht eh nur noch ums Geld. Also das Menschenleben und überhaupt Gesundheit ist eh alles zweitrangig oder scheißegal geworden. Und so hat es ja auch, ich weiß nicht, kann mich noch dran erinnern.
Bin ich sehr verallgemeinern.
Ronny hat da aber wirklich nicht Unrecht. Es sind ja die ganzen Lobbys, die sich da zusammengeschlossen haben. Und letztlich geht es tatsächlich nur ums Geld.
Also wenn die Autoindustrie sagt, wir brauchen ein bisschen mehr Geld und aber das Gesundheitssystem sagt, wir bräuchten aber auch mal was, na, wer kriegt denn da Geld?
Die kriegen beide was.
Das glaubst du nur die Autoindustrie kriegt mehr.
Ja, jedenfalls, ich kann mich noch erinnern, wo es damals, als ich ein kleines Kind war, wo es zum Beispiel zu der Brille noch von der Versicherung, glaube ich, Geld mit dazu gab, wenn du irgendwie eine machen lassen hast oder sonst irgendwas. Ich glaube, es ist auch nicht mehr so. Also die Brillengläser musste, glaube ich, fast immer bezahlen, vollständig.
Ja, du kriegst, glaube ich, nur das Gestell.
Und jetzt gibt es das Gestell, also das Gestell kenne ich so, dass es halt immer so mit Aktionen verbunden ist. Halt, also du kaufst halt irgendwie eine Brille, kriegst das Gestell kostenlos ab so und so viel Euro, also bis zu dem, weiß ich nicht, 50 Euro kostet das Gestell, so nach dem Motto, und bis 100 kriegst du frei das Gestell. Hast du eine, die irgendwie 150 kostet, Gestell, naja, dann nicht. Und ansonsten bezahlst du halt die Gläser. Und ich weiß noch aber, dass das als Kind war das, glaube ich, nicht so. Als Kind haben die, glaube ich, einen Teil davon mitbezahlt.
Ich kann nur was dazu sagen, was mir gerade einfiel zum Thema Fehlbehandlungen. Da habe ich eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Als Kind war es so, dass ich wochenlang unter Bauchschmerzen litt. Und wir waren damals bei der Kinderärztin, das war so eine, wo zwei Kinderärztinnen dabei waren. Die eine war super und die andere, die konnte eigentlich immer in die Tonne treten. Und ich war leider bei der, die du in die Tonne treten konntest. Und die hat zu meiner Mutter und zu mir gesagt, ja, ich soll doch aufhören, so viel zu essen. Ich werde ja immer fetter. Und ich hätte nur die Bauchschmerzen, weil ich nur Scheiß in mich reinstopfe. So, und das ging dann ein paar Wochen lang so. Da waren wir immer wieder dort, da hat sie mir immer wieder irgendwas verschrieben für den Magen. Es wurde nicht besser. Und dann nach Woche 4 sind wir dann mal zu der guten Kinderärztin gegangen und die hat gesagt, hier ab ins Krankenhaus, Blinddarm. Kann ja nicht sein, dass das schon so weit fortgeschritten ist. Und dann hatte ich da an dem Abend noch eine Not-OP. Da habe ich mich damals auch gefragt, was es da für komische Ärzte gibt, die dann nur anhand so ein bisschen mal am Bauch rumdrücken, irgendwelche Diagnosen stellen. Habe ich über die letzten Jahre übrigens auch sehr oft festgestellt. Musst nur beim Arzt, zum Arzt gehen, da ein paar Symptome nennen und schon hast du deine Diagnosen. Das ist voll einfach. Also, das ist so wie Russisch.
Ja, gut, aber du hast es ja gerade auch selber gesagt, ne? Wenn die halt nicht viel Zeit haben, dann befassen die sich halt da auch nicht so intensiv damit. Und
nur kurz dazu, es gibt ja die Leitlinien, die den Ärzten vorgeben, was sie bei bestimmten Diagnosen für Therapien einleiten sollen. Und ich habe gehört, dass die Ärzte darauf getrimmt sind, anhand der Diagnose, anhand der Symptome Diagnosen zu stellen. Und das sind dann meistens die vorkommen, sind halt irgendwas, was psychosomatisch ist. Und das lässt sich dann sehr leicht mit Antidepressiva und Therapien in den Griff bekommen, angeblich. Deswegen wird das auch so häufig verschrieben.
Ja, wahrscheinlich ist es auch am kostengünstigsten, oder?
Ja, das kommt, also für einen Arzt, ja stimmt, der muss das ja von seinem Budget abrechnen. Der muss ja alles abrechnen.
Das
meine
ich, das tut doch auch die Krankenkasse mitzahlen, einen Teil davon.
Ja, die Krankenkasse zahlt einen Teil davon. Die zahlt eigentlich alles. Also du zahlst bei einer Therapie ja nicht selbst und das geht ja
dann auch. Dann ist es wahrscheinlich am günstigsten, anstatt dass jetzt irgendwie im Notfall jetzt tatsächlich Krankenhausaufenthalt und Co. mit dabei ist.
Ja, aber ich finde es trotzdem schade.
Schön ist es nicht. Also ich behaupte ja auch nicht, dass es schön ist, aber es ist halt das kostengünstigste Modell. Und vor allen Dingen auch das, was am schnellsten geht. Ich meine, du sahst die Symptome und er schreibt halt nur auf, ja, wird irgendwas psychomäßig sein. Hier haben sie einmal Antidepressiva und dann kümmern sie sich vielleicht mal noch um eine Therapie. So,
ja, na, das zack, ist dieses Schubladendenken. Raus
und dann ist der nächste wieder.
Genau, das Schubladendenken und dann passieren aber eben so Fehlbehandlungen.
Das Ding ist ja auch ganz einfach an der ganzen Sache, dass die meisten ja auch davon ausgehen, dass halt die schlimmen Sachen dann erst im hohen Alter kommen, was ja Quatsch ist. Also ja. Ich weiß zum Beispiel, der war nicht blutsverwandt mit mir, aber mein nicht blutsverwandter Cousin ist damals an Hautkrebs verstorben. Der war 30 oder 31 so. Und bei ihm hatte ich dann eben gedacht gehabt, ja scheiße, ich bin sowieso, habe sowieso vor sowas so ein bisschen Schiss irgendwie. Lässt mal relativ zeitnah eine Vorsorgeuntersuchung machen und habe mich halt darüber informiert und siehe da, die erste Vorsorgeuntersuchung, die du als Mann machen kannst, geht glaube ich ab, 40 oder 45 los. Das wäre glaube ich die Vorsorge gegen Darmkrebs irgendwie.
Du meinst einen normalen Check-up oder spezieller Vorsorge?
Ja.
Also ich habe ab 35 habe ich Post von der Krankenkasse bekommen, sie können jetzt jährlich zu ihrem großen Check-up gehen. Und dann wusstest du, jetzt bist du alt und
entweder haben sie es runter.
Das haben sie jetzt runtergesetzt, genau. Das ist erst seit kurzem, ist noch nicht so lange.
Ja, ja. Und das meine ich halt eben damit.
Nee, weil ich konnte nämlich dieses Jahr das erste Mal bei meinem Hausarzt, habe ich nämlich auch einen neuen gesucht, da durfte ich einen Check-up U35 machen.
Naja.
War aber unsinnig.
Ja, wie gesagt,
heißt Ü.
Nein, U35.
Du bist ja noch jung.
Also mal abseits von den Ärzten, muss ich ja mittlerweile auch sagen, gehen mir auch teilweise die ich nenne sie mal Arzthelfer. Also es sind ja nicht nur Schwestern, es sind ja auch tatsächlich so männliche
medizinische Fachangestellte.
Ja, genau. So, das ist scheißegal was, da gibt's ja die und die. Aber viele davon, ist mir sehr oft aufgefallen, sind halt immer genervt, wenn du da bist. So nach dem Motto, ach, du störst, um Gottes Willen. Entschuldigung, dass ich was hab, so nach dem Motto, dass ich ihnen Arbeit aufbürde. Die sind immer schlecht gelaunt. Und irgendwie auch immer sehr kurz angebunden. Das habe ich jetzt schon mehrmals erlebt. Und ich fand das lustig jetzt in der Corona-Zeit mit diesen ganzen Impfungen. Da hat mir unsere Diana was Lustiges erzählt. Die war.
Darfst du das hier erzählen?
Ja, sie hat es getwittert. Also
ja, okay. Nicht, was ja, soll's. Leg los.
Nee, sie war halt auch sie wollte sich halt auch schlau machen, wie das eben ist, wegen Impfung und so weiter und so fort, weil sie ist Einzelhandel, ne, und bla. Da ging das, glaube ich, gerade los, wo sie diese das runtergesetzt hatten, dass du jetzt quasi hier nicht mal die in die Gruppe, sondern es konnte jeder oder wie das war, ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war sie halt beim Arzt, wollte sich halt bescheinigen lassen, dass sie auch berechtigt wäre und wollte halt eben darüber gehen, dass sie übergewichtig sei, weil hier dieses Body-Index-Maß oder wie das Ding halt heißt, richtig, war irgendwie in Sachsen bei 30. Und sie wäre halt drüber gewesen. Und ab dann giltst du ja als übergewichtig. Also bist du quasi in einer höheren Risikogruppe und kannst dadurch eine Impfung kriegen. So. Da war sie jetzt nur bei der Ärztin und hat sich das bescheinigen lassen oder wollte sich es bescheinigen lassen. So. Und da ging es wohl irgendwie erstmal so los, dass sie ewig lange warten lassen haben, bis dann mal jemand auf sie zukam und dann irgendwie so meinte, nö, da müssen sie irgendwie was ausfüllen, bla und überhaupt. Das hat sie wohl irgendwie dann gemacht. Dann hatten sie irgendwie so gemeint gehabt, na nö, das reicht nicht und das würden wir jetzt ihnen dann trotzdem nicht ausstellen. Da hat sie irgendwie so halb eine Panikattacke auch dann drin gekriegt. Da hat sich trotzdem kein Schwein für sie interessiert. Also es ist halt so, naja, dann lass sie halt heulen, so nach dem Motto.
Es ging darum, dass jemand gesagt hat, dass der BMI erst ab 40 gilt und der offensichtlich nicht auf dem neuesten Stand war, dass nun die Priorisierungsgruppen, die ein BMI über 30 haben, die ab jetzt auch geimpft werden können, sozusagen.
Ja, irgendwie war das, ich krieg's halt auch nicht mehr ganz zusammen. Das Ende war vom Lied halt eben so, dass sie sich halt auch ziemlich mies behandelt fühlte, indem sie halt einfach dort gar nicht, also sie ist, wurde halt nicht gut informiert dort, sie war eigentlich fast dort so fehl am Platz, also sie hat sich auch so ein bisschen so gefühlt, als ob sie dort den Leuten auf den Sack gehen würde, obwohl sie halt normale Fragen gestellt hat, dann war es irgendwie auch zu viel, dieses Formular auszufüllen. Also die mussten dann wohl irgendwelche Kreuzchen auf diesem Ding machen. Und das Ende vom Lied war dann im Endeffekt, dass sie, glaube ich, zu ihr gesagt haben, ja, Kreuzchen können sie auch selber machen. Also es war irgendwie alles zu viel so. Und ich habe das aber auch schon ein paar Mal erlebt gehabt, dass halt diese Arzthelferinnen oder Arzthelfer mega schnell genervt sind halt so. Also ich weiß auch nicht, warum das so ist. So, dann kommst du irgendwie dahin und sagst halt, ja, du bist wegen dem und dem da. Na, haben sie eine Karte dabei? Ja, hier, das ist das. Aha, na gut, dann setzen sie sich mal da rein so. Und dann hatte ich den einen Moment mal gehabt, da bin ich irgendwie nicht dran gekommen so. Da war irgendwie, die haben ja meistens immer so eine Pause irgendwie. Ich glaube, das ist bis um 12 Uhr und dann ist irgendwie erstmal Mittagspause oder was weiß ich nicht was oder Arzt, also Hausbesuche. Alle waren weg im Warteraum, ich war der Einzige, der noch drinnen saß. Und dann kam so eine Arzthelferin vorbei und meinte, was machen Sie denn noch hier? Naja, ich warte halt auf meinen Termin halt beim Arzt. So, ja, sind Sie überhaupt schon aufgenommen? Ja, sonst würde ich nicht hier drinnen sitzen. So, ich habe um 10.30 Uhr einen Termin gehabt. So, jetzt haben wir es halt 12:30.
Ich habe mich einfach reingesetzt.
Naja, da müssen Sie mal was sagen. Ich sage, ich weiß doch nicht, wann hier wer dran ist. Ich kenne doch ihre Ordnung nicht. Ich habe mich einfach ganz normal angemeldet, hab meinen Termin gehabt, ein gutes. Ja, muss ich mal vorne nachgucken. Da ist die vor, hat nachgeguckt, hat dann irgendwie mit einer anderen Kollegin irgendwie noch rumgekluckst, sozusagen, was da nicht stimmt und so. Ist dann wieder zu mir und meinte, na, der Doktor hat jetzt keine Zeit mehr für Sie. Ich sage, ich habe um 10.30 Uhr einen Termin gehabt. Ich habe vorher noch angerufen gehabt und so weiter. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich kann doch nichts dafür, wenn Sie mich vergessen. Na, wir haben Sie nicht vergessen. Ja, scheinbar schon, wenn ich um 10.30 Uhr einen Termin hatte, aber jetzt ist es 12:30 und ich bin immer noch der Einzige, der hier sitzt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Am Ende war es dann so, dass der Arzt rausgekommen ist und meinte, nö, den gehen wir jetzt noch dran und so und muss dann ihr wohl auch so zu verstehen gegeben haben, dass sie wohl irgendwas falsch eingeschaltet hat. Ich habe keine Entschuldigung von ihr gekriegt. Der Arzt hat sich dann irgendwie im Namen von ihr bei mir entschuldigt. Ich bin dann irgendwie raus und habe dann noch so auf Wiedersehen gesagt, ja, tschüss.
Tresendrachen.
Ja, ohne Scheiß, ne? Ich muss mich dann immer zusammenreißen, weil normalerweise bin ich halt von meinen Eltern so erzogen worden, immer schön freundlich sein und nicht ausrasten, aber es gibt manchmal so Momente, wo ich dann doch über den Tresen langen möchte.
Na, mach und, doch mal. Dann, vielleicht gesünder. Ja,
weißt du, das Lustige an der Situation oder an dem Ganzen finde ich, was ich ja vorher schon gesagt habe, dass ich bei den Ärzten oft dieses Gefühl hatte, da ist irgendwo eine versteckte Kamera, kann ich von den medizinischen Fachangestellten von den medizinischen Fachangestellten nichts Negatives sagen. Die waren immer total lieb und nett. Ich wurde zwar auch schon früher öfter mal vergessen, aber dann haben sie sofort, ah, Frau Leisering, auch entschuldigen Sie, Sie sitzen ja immer noch und dann
saß ich. Donnerstag.
Ja. und ich bin aber auch so, ich gehe dann halt auf die, gehe dazu, ich melde mich ganz nett an, dann mache ich mal Witze mit denen und so und irgendwie kriege ich es immer hin, dass auch wenn die mal schlechte Laune haben, dass ich die mit Witzen dann zum Lachen bringe und dann haben die wieder gute Laune. Deswegen, also habe ich wirklich nie Probleme mit den Schwestern oder Arzthelferinnen oder medizinisch Fachangestellten, was auch immer, gehabt. Ja, aber meine Schwester hat mir da auch schon Sachen erzählt, weil sie arbeitet ja selber dann vorne am Empfang des Öfteren und hatte jetzt zuletzt eine Patientin, die eine Stunde gewartet hat, bis sie dran kam und hat dann meine Schwester beleidigt. Also wirklich richtig, richtig heftig. Es gibt nämlich auch Patienten, die dann aus der Haut fahren, wenn die nicht irgendwie
Patienten sind genauso
Arschlöcher, fünf Minuten drankommen. Und ja, und dann hat meine Schwester versucht, das zu erklären, wie das mit dem Bestellsystem ist und dass es normal ist, dass man beim Arzt auch mal eine Stunde bis zwei Stunden warten kann. Also weiß ich ja selber, dass es so ist. Und ja, aber die Patientin hat das nicht verstanden und hat dann zu meiner Schwester gesagt, sie sei eine hinterfotzige Mitarbeiterin, die keine Ahnung von ihrem Job hat und sie sei irgendwie eine dumme Kuh und so, also hat sie wirklich richtig beleidigt. Dann ist meine Schwester zu ihrer Chefin gegangen, hat das erzählt und dann haben sie die Patientin dann als nächstes aufgerufen, dass sie dann nicht im Wartezimmer irgendwie die ganzen anderen Patienten mitzieht. Ja, und dann ist sie vor der Chefin nochmal auf meine Schwester los, verbal, und hat sich dann bei der Ärztin beschwert und hat dann die Ärztin beschimpft, weil die Ärztin Stellung für meine Schwester bezogen hat. Das Ende vom Lied war, sie haben die Patientin per Hausverbot vor die Tür gesetzt.
Ja, richtig so. Ja. Also ich hasse das ja auch wirklich, wenn dann solche Typen da sind. Ich hatte das mal erlebt, da hat sich dann auch irgendwie einer beschwert. Da kamen irgendwie zwei Patienten nach ihm und sind aber vor ihm dran gekommen. Und dann hat er sich halt auch beschwert und so, ja, das kann ja wohl nicht sein. Und das, was ich am meisten liebe, ist ja dann, wenn diejenigen sich dann quasi im Arztzimmer so zu allen umdrehen und so ein bisschen hoffen, dass sie jetzt Unterstützung kriegen. So, ja, finden sie es nicht auch und so. Nee. Und dann guckte der mich auch so an und ich habe dann einfach nur so hingeguckt und mit dem Kopf geschüttelt. So, nee, von mir kriegst du keine Zustimmung, lass mich in Ruhe. So. Also das ist halt, Patienten können auch Riesenassis sein, aber absolut. Ich hasse das auch, wenn die vor allen Dingen dann so lautstark werden. Ne? Also wir leben ja wirklich in Zeiten, wo es halt einfach nicht mehr möglich ist, das gesittet auszudiskutieren oder, sag ich mal, unter vier Augen. Und wenn du halt irgendwie ein Problem hast, einfach mal vor einen Tresen zu gehen und das mal etwas leiser mitzuteilen. Nein, das müssen halt alle mitkriegen. So, du willst dich jetzt hier aufregen und das muss auch alle mitkriegen, dass das jetzt scheiße ist. Weil vielleicht könnten ja dann 3, 4 mit einstimmen und dann können wir hier den Laden niederbrennen, so nach dem Motto. Ja. Also es ist eine furchtbare Angewohnheit.
Na, dahingehend hatte mir meine Schwester noch eine andere Geschichte erzählt. Da gab es auch eine Patientin, die hat angerufen und hat gesagt, sie hat akut Augenprobleme. Und da hat meine Schwester am Telefon gesagt, naja, wenn Sie akut was haben, müssen Sie bitte in die Notaufnahme gehen. Es gibt ja auch richtige, wie es für einen Zahnarzt gibt es ja dann auch für die Augenoptik da so einen Notdienst. Und dann hat sie gesagt, nee, sie möchte einen Termin. So, und dann hat meine Schwester ihr Termine angeboten, die haben der Dame aber nicht gepasst, weil sie muss ja erst noch ihre Kinder in den Kindergarten bringen und sie muss noch einkaufen und sie hätte gerne in Zeitraum XY einen Termin. Und dann hat meine Schwester gesagt, da kann ich Ihnen aber erst irgendwie in 2 Wochen einen Termin anbieten. Nein, es sei akut, sie will jetzt einen Termin. So, dann ging das so hin und her, dann sind sie sich nicht einig geworden, weil wie auch das Ende vom Lied war, dass die Dame einen Brief an die Krankenkasse geschrieben hat und hat sich über die Arztpraxis beschwert. Ja, und dann hat die Krankenkasse gesagt, ist schön. Eigentlich total haltlos, weil sie, wenn sie ein Akutproblem haben, bitte Notaufnahme. Nein, die Augenarztpraxis hätte ihre Pflicht misshandelt, dass sie einen Termin bekommen hätte. Und ja, und dann hat sie dann noch ein zweites Mal versucht, irgendwie über einen Anwalt die Krankenkasse und damit die Augenarztpraxis zu verklagen, hat aber keine Chance gehabt und hat dann auch Hausverbot bekommen.
Naja, es gibt so Leute, die versuchen halt ihr Recht irgendwie durchzudrücken und alle Welt darauf aufmerksam zu machen.
Ihr vorgebliches Recht.
Ihr vorgebliches Recht, ja.
Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, ich bin da auch erzogen oder so erzogen, dass ich sage, egal, was ich von dem Arzt angeboten kriege, entweder mir passt der Termin oder mir passt es nicht, aber dann fange ich nicht an zu diskutieren, weil die Ärzte können ja auch die Termine nur so vergeben, wie es für sie möglich ist. Meint, was ist heute los? Ich glaube, ich muss
mal zum Arzt. Aber das Internet hat uns eben versaut. Das hat den Menschen gelehrt, dass jeder Trottel, noch so klein wie er ist, seine Meinung rausblasen kann. Also gilt das natürlich auch für die reale Welt, dass halt jeder zu jeder Zeit etwas sagen kann und Experte in irgendwas ist, wo es offensichtlich nicht ist. Deswegen ist es bei Arztbesuchen ebenso, dass dann halt solche Herrschaften da sind, die dann sich lauthals über irgendwas aufregen, wo es gar keinen Grund gibt.
Ja, aber dann weiß man, oder dann ist es die Erklärung dafür, warum manchmal die Empfangsdamen dann so Tresentrachen werden,
ja, nur.
Wenn
also
du dann
ich
solche
sag mal,
Leute hast. Also ich verstehe halt beide Seiten, aber trotzdem wünsche ich mir einfach
verstehe auch beide Seiten,
mehr Empathie. Aber
das ist halt dasselbe wie mit Gastronomie und sowas halt so. Es ist nun mal einfach scheiße, sag ich mal, in so einer Dienstleistungsbranche, weil du musst auf der einen Seite professionell und freundlich bleiben, auf der anderen Seite möchtest du am liebsten auch mal ausrasten, klar. Aber wir müssen uns für eins entscheiden. Entweder wir sind halt so, dass wir dann eben immer unsere Meinung sagen und dann müssen wir halt, hoffen wir halt, dass es besser wird, aber ich gehe eher davon aus, dass wir uns irgendwann alle gegenseitig in die Gurgel gehen. Oder wir müssen halt weiterhin das halt so machen, dass wir sagen, okay, dann müssen wir es runterschlucken und professionell bleiben. So, wenn du hast ja immer das Recht, das hast du ja selber gerade gesagt gehabt mit dem Hausverbot. Wenn die halt frech wären, dann musst du halt eben darauf hinweisen, also sie können jetzt gerne hier warten, aber sie müssen jetzt mich bitte nicht beleidigen, weil sonst würde ich sie einfach vor die Tür setzen und dann hat sich das Thema. Das musst du dann halt eben so rigoros sagen, aber da großartig irgendwie die schlechte Laune dann an den Nächsten auszulassen, der einen gar keinen Grund dafür gibt, das finde ich dann halt auch nicht gut.
Ja, also viele, also das ist egal, ob es beim Hausarzt ist oder woanders, viele können halt damit einfach nicht umgehen. Sie können sich da nicht abgrenzen und dann nehmen die eben die schlechte Laune mit und dann kriegen sie andere ab.
Naja, da kommen wir ja dann in einem anderen Pod, also in einem der nächsten Folgen zu einem Thema, wo es dann mit Weiterbildung versucht wird, sowas zu kompensieren, die vollkommen sinnlos sind, aber wie gesagt, dazu an anderer Stelle mehr. ich habe noch eine lustige Geschichte von der Notaufnahme, wo du es gerade gesagt hattest. Und zwar, ich hatte einen Arbeitsunfall. Wir hatten irgendwie einen Event in irgendeiner was ist denn das? Das ist irgendwie so ein Tanzer. Also das steht zwischen Fürstenhof und Bahnhof. Ich glaube, das haben sie sogar abgerissen. Mittlerweile gibt es gar nicht mehr. Es war jedenfalls so eine Festhalle und da hatten wir eine Veranstaltung. Und da musste ich mit so einem anderen Typen, haben wir irgendwie auf so einer Palette quasi Geschirr von A nach B geschoben. Und der Trottel hatte halt irgendwie weitergeschoben, während ich schon gesagt habe, stopp, und hat quasi mein Fußgelenk eingeklemmt. So. Und sagt dann noch so rotzenfrech, da musst du aufpassen, da hätte ich mir bald eine runtergehauen. Ich konnte mich gerade noch so zügeln und musste dann, weil das am Abend halt später halt immer schlimmer geworden ist, also ich konnte dann irgendwann fast gar nicht mehr laufen, ohne dass es richtig wehgetan hat. Ich habe irgendwie gedacht, nicht, dass es gebrochen ist oder so. Bin ich dann zum Notarzt halt, also in die Notaufnahme. Und ich komme da rein und erzähle das eben so. Ja, was machen sie denn dann hier? Naja, habe ich Ihnen doch gerade erzählt. Ich habe einen Arbeitsunfall gehabt. Und so. Sie wissen schon, dass das die Notaufnahme ist. Ja. Naja, wir verarzten hier Leute, die mit Schusswunden reinkommen. Ich drehe mich so um und gucke, ist hier gerade einer mit einer Schusswunde? Na nee, aber es könnte sein. Okay, Magnum, könnten Sie mich jetzt trotzdem behandeln? Weil, wo soll ich denn jetzt hin? Na gut, dann setzen Sie sich mal dorthin. Ich hole gleich hier einen Stuhl und dann können Sie mal mitkommen. Und dann hat er mir doch wirklich, währenddessen er dann angefangen hat, das halt abzutasten, also der Arzt war nett, der da Schicht hatte, aber ich sag jetzt mal Pfleger, der hat es satt. Also ich habe ihn in seiner nächtlichen Ruhe scheinbar gestört, weil, also in Leipzig ist es, glaube ich, nicht so, kommt es, glaube ich, nicht so oft vor, dass jemand mit einer Schusswunde eingeliefert wird.
Also in der Nähe von der Eisenbahnstraße.
Ja. Das ist ja hier Gangster World. Der hat keine.
Es war die Notaufnahme bei der Prager Straße. Ich glaube nicht, dass da so oft ein Drive-by passiert.
An der Thunberg-Klinik?
Ja, ich glaube. Kann sein, ich weiß es nicht. Ja.
Hallo, Beutnitz?
Auch trotzdem, ich habe fast meine gesamte Kindheit dort in der Nähe verbracht. Da habe ich noch nicht einmal dort irgendwie Leute mit Schusswaffen rumrennen sehen.
Und es gibt auch einen Grund, weil dujenige warst.
Du hast die Notaufnahme blockiert für die Patienten mit Schusswunden.
Ja, hier, der Ronny war früher in seiner Gang, da hat er da für Ruhe auf der Straße gesorgt.
Na, vor allem das Schlimme war ja in der ganzen Sache, dann haben sie mich verarztet, also sie haben es halt gründlich, war alles gut, es war halt einfach nur eine schlimme Verstauung sozusagen. Da kamen dann irgendwelche Russen rein, also so drei Russen, der hatte sich halt wirklich das Bein gebrochen. So. Der kam halt irgendwie, meinte auch so irgendwie so Arbeitsunfall, also der hat wohl später noch irgendwie an der Baustelle gearbeitet. Und dann hat der Pfleger sich wieder aufgeregt. Ne, was machen sie denn dann hier? Also, ja, mein Kollege hat sich Bein gebrochen. Wir wissen nicht, Arbeitsunfall, bla bla bla. Ja, aber sie wissen schon, dass wir hier in der Notaufnahme sind. Also ich weiß nicht, vielleicht hat dem jungen Mann einfach der Arzt nicht erklärt, was seine Aufgabe hier ist. Der hatte vielleicht gedacht gehabt, dass er wirklich irgendwie im Ghetto leben muss und hier tatsächlich Schuss und Messer wohnen kommen.
Lebensbedrohlich.
Also, meine Fresse, ey.
Aber weil wir gerade so drüber lachen, ich habe auch eine lustige Anekdote zum Thema Notarztwagen. Denn Sascha musste mal eines Nachts für mich einen Notdienst rufen, der mich dann die Treppe runtertragen musste, weil ich selber nicht mehr in der Lage war zu laufen. Und im Notarztwagen hat der Rettungssanitätern, der saß dann mit mir hinten und hat aufgepasst, dass ich nicht ohnmächtig werde. Und er hat dann mit mir Witze gemacht und sowas und ein paar Wochen später hat er mich über Facebook gefunden, hat mich angeschrieben und hat gefragt, wie es mir geht, ob es mir besser geht. Er hat sich Sorgen gemacht, das fand ich voll süß.
Vielleicht hast du in deinem Video merkwürdige Sachen gesagt. Ja, jetzt machen Sie sich keine Sorgen, ich trage Sie runter, wo soll ich Sie denn hinbringen? Wo immer Sie wollen.
ich glaube, einmal habe ich mich irgendwie übergeben und habe mich danach entschuldigt.
Aber nicht in die Thunberg-Klinik, die nehmen da keine solchen Fälle an.
Ja, die nehmen nur Schusswunden.
Naja, das Fiese war, wir waren halt wirklich richtig schlecht, ich hatte immer mal wieder so Ohnmachtsanfälle und der eine, der mit mir hinten saß, hat, wie gesagt, aufgepasst und der andere vorne, ich glaube, der wollte eigentlich von Lindenau nur in die Uniklinik. Und ich glaube aber, der ist irgendwie über der Autobahn und dann nochmal irgendwie über B2 und der, also der ist nicht die normale Strecke gefahren, weil ich hatte das Gefühl, ich bin in einer Achterbahn. Das war so eine schreckliche Fahrt. Die hat sich angefühlt, als wäre ich 5 Stunden unterwegs gewesen.
Der Fahrer hat wahrscheinlich gedacht gehabt, die muss bloß mal richtig kotzen, da sorgen wir schon dafür.
Vielleicht war die Fahrt wirklich nur 2 Minuten lang, aber es kam dir viel
länger. Es war echt die Hölle, so ein Fiebertraum. Das weiß ich jetzt noch, ja. Oh, es war schrecklich. Aber ich fand es trotzdem witzig und hatte dann auch noch mit dem bin ich auch noch über Facebook weiterhin befreundet, glaube ich, aber ich habe lange nichts mehr von ihm gehört.
Ja, der hat gesehen, dass du jetzt verheiratet bist, deswegen.
Nee, das war ja schon länger so, dass wir weniger Kontakt hatten.
Ja. Naja, weil er gesehen hat, ach nee, vergeben.
Ja.
Tja, und kein richtiger Arzt, nur Rettungssanitäter. Ja.
Ansonsten war ich auch früher sehr, sehr häufig in der Notaufnahme und dieses lange Warten fand ich immer nervig. Also es hat mich gestört und ja. Also jetzt mittlerweile weiß ich, wenn ich weiß, es fühlt sich nicht lebensbedrohlich an, dann rufe ich lieber die 116, 117 an. Oder ich google und gehe irgendwie am Wochenende zu Ärzten, die Bereitschaftsdienst haben, weil alles andere dann Notaufnahme kannst du echt knicken.
Aber ich glaube so als Notfallsanitär hier, der hier diese Autos von hast, erlebst du auch viele lustige Geschichten. Also ich weiß noch, meine besten Kumpels damals in der Jugendzeit, das war so die ganz schlimme Phase, wo sie halt Alkohol alle ausprobiert haben und der eine hatte es geschafft, sich eine Alkoholvergiftung zuzuziehen. Mhm. Also der hatte irgendwie richtig viel Alkohol im Blut, ist dann nackt irgendwie durch den Park gerannt und dann irgendwann umgekippt und dann kam irgendwie auch so die vom Notfalldienst und mussten ihn dann irgendwie mitnehmen und haben dann gefragt, was denn passiert sei irgendwie so und warum er überhaupt nackt sei und so weiter und so fort. Er hat natürlich kein Wort rausgekriegt. Und haben die dann mussten die, glaube ich, sogar noch einen Marken auspumpen und was da nicht alles noch mit dabei war. Aber die haben bestimmt auch viel Spaß. Also.
Schön, schön, schön.
Apropos Spaß, da fällt mir auch noch eine Geschichte ein, die war jetzt vor 2 Wochen. Eine Kollegin, die hat leider einen Fahrradunfall, ist irgendwie auf die Gleisen gekommen von der Straßenbahn. Und wenn man da nicht aufpasst, weiß man ja, dann haut es einen über den Lenker und sie ist gegen einen Krankenwagen geknallt. Und in dem Moment kamen die 2 Sanitäter raus, hatten sich gerade was zu essen geholt. Ach, wir hätten jetzt eigentlich irgendwie, wir müssten jetzt da und dahin fahren, aber wir bringen sie jetzt erstmal hier in die Uniklinik. Gleich mal eingesackt und dann mitgenommen.
Ja, mein Stiefvater, der hatte mal einem Arzt eine runtergehauen, aber eher so aus Reflex. Der hat sich irgendwie eine Schnittwunde oder was das war am Daumen zugefügt und die haben das halt so zugetackert halt eben. Also du kannst ja irgendwie das, glaube ich, einmal mit solchen Klemmen irgendwie zumachen oder du nähst es halt zu. So, und der hat es wohl irgendwie, das war noch relativ, also es war nicht modern, es war noch ein bisschen älter alles damals, dann hat er dem irgendwie dem Daumen halt mit so einem Tacker zugeknallt und Mein Stiefvater hat das gar nicht realisiert, der hat gesagt, so, ja, nö, das müssen wir nähen und so nach dem Motto halt so, ja, okay, von mir aus, nimmt den Tacker, hackt das da rein und mein Stiefvater, au, Spinzi, und haut dem eine runter im Reflex. Ja, da war der Arzt dann auch erstmal ausgenockt.
Auch Herr Ärzte Doktor, haben Herr es Doktor. Nicht leicht.
Nee.
Die werden ja bestimmt auch von irgendwelchen Drogen- und Alkoholsüchtigen gebissen, habe ich auch schon öfter mal gehört. Klar.
Ja. Also, das muss man
immer
ja mal
schöner,
sagen.
Ja, die Story.
Ja.
Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also dafür, dass du als Arzt, was du da alles mitmachen musst, deine ganze Ausbildung, du hörst ja eigentlich nie auf zu lernen und so. Und dann kommst du aber in so ein System rein, wo du eigentlich dir gar nicht so die Zeit nehmen kannst für Patienten, die immer nur noch rumgenervt sind und auch viele nur darauf warten, dass du einen Fehler machst, um dich dann irgendwie aufs alles zu verklagen, was du besitzt. Ich glaube, Arzt sein ist auch nicht mehr so ein Wunschtraum von vielen.
Nee. Ja, glaube ich nicht.
Also Radiologe in einer netten Praxis in einer gemäßigten Großstadt, das ist, glaube ich, ganz schön.
Oh, ja, herrlich. Da, wo du nicht so viele Termine hast. Ich fand es immer so lustig, wo früher dann immer so der Scherz immer in Teenagerjahren so war, bei Frauen so Gynäkologe, das ist bestimmt was Feines. Ja, aber dass du nicht nur die hübschen Jungen kriegst, das ist dir schon bewusst so.
Das kommt drauf an, wenn du sagst, ich nehme nur bestimmte Privatpatientinnen, dann
Das heißt ja noch gar nichts. Es kann ja genauso sein, dass die Dame vielleicht untenrum auch nicht frisch ist. Und dann musst du dich mit irgendwelchen Sexkrankheiten rumschlagen. Das ist dann auch nicht hübsch anzusehen.
Ja, ja. Das ist aber dann das Problem. Also, das ist ja.
Also ich konnte zum Beispiel, sowas. ich ich hab damals auch schon immer von Anfang an, ich konnte nie Mediziner werden. Ich hätte das, glaube ich, nicht hingekriegt. Weil ich habe kein Problem mit Blut. Das ist nicht so mein Problem, aber ich habe was gegen verwesene Leichen oder irgendwie sowas halt. Das ist, finde ich, ekelhaft. Und ich glaube, wenn du dann irgendwie so bestimmte Operationen machst, wo dann alles irgendwie so schwack ist und dann auch stinkt, da hast du, glaube ich, keinen Bock drauf.
Ich hatte das 2015, wo ich angefangen habe, mich mit dem ganzen medizinischen Wissen zu beschäftigen, habe ich seitdem immer mal wieder den Gedanken gehabt, ob es vielleicht möglich wäre, dass ich auch noch ein Medizinstudium anfange. Aber als ich dann da dran oder in die Richtung kam, da musst du ja dann auch Leichen sezieren, da dachte ich so, dann doch lieber nicht.
Eine gute Freundin von uns meinte mal irgendwie so, dass der Körper von innen aussieht wie ein Sternenhimmel. Weil es ist halt so dunkel und dadurch, dass du halt die Knochen so hast, wenn das Blut alles abgetan hat, dann strahlt das so schön und dann glitzert das alles so hübsch.
Wie so ein Diamant?
Wahrscheinlich, keine Ahnung.
Okay, mit diesen wunderschönen Worten.
Entlassen wir euch in die Nacht.
Genau, träumt Schlaf was gut. Schönes. ja. Und
hast du noch eine Anekdote vom Notdienst oder so, Sascha?
Keine spannende.
Also. Du hast ja bloß mal die Episode erzählt gehabt vom hier, was war das hier, wo sie den Kopf im Helm gefunden haben?
Oh.
Nein, das ist nicht mir, das habe ich auch nur sozusagen über eine Ecke erzählt bekommen. Also ein ehemaliger Kollege, und das hat mir ein anderer Kollege erzählt, dass er ihm das erzählt hat, als der bei, also auch bei Sanitätern war, Rettungssanitäter wohl im Zivildienst damals noch, da war er nachts unterwegs und hatten einen Motorradunfall, zu dem sie gefahren sind und haben dann irgendwie, das Motorrad war dann dort und wohl der Körper, der daneben lag, und dann haben sie zu ihm als jungen Hilfsgehilfen da gesagt, geh mal nach da hinten, such mal den Helm. Und als er so halb unterwegs war, hieß es von hinten im Geschrei, komm zurück. Weil halt beim Körper fehlte der Kopf, der muss halt noch im Helm gewesen sein. Ja, ist nicht lustig, aber passiert. Ja. Also aber du hast mir die Pointe geklaut.
Aber Zivildienst ist halt auch sowas, ne? Also da kann ich auch Geschichten erzählen, das sind auch ganz, ganz, ganz traumatische Einblicke ins Gesundheitssystem.
Also wo hast du den Zivi gemacht?
Ich musste ins Bettenhaus damals in der Uniklinik, aber das war damals noch dieses alte Bettenhaus, also dieses was so ein DDR-Plattenbauklotz war, der so nach oben ragte. Mhm. Die hatten das damals gerade erst gemacht, dass dieser Neubau existierte und dass so langsam jetzt alles vom Bettenhaus quasi darüber transferiert werden sollte. Aber meine Zivi-Zeit war dann komplett noch in diesem Bettenhaus so. Mhm. Und ich war halt auf so einer Station, wo halt diese Dialysepatienten waren oder die halt generell irgendwelche Magen-Darm-Probleme halt hatten. Und
oh je.
Ey, das war, ohne Scheiß, das waren. Ohne Scheiß, haha. Das war nicht lustig, weil das Problem war dort in der ganzen Sache, dass das halt so ein ganz, also so ein Haufen an Krankenschwestern und Pflegern waren oder an Pflegepersonal, die keinen Bock mehr hatten. Die hatten eine Oberschwester, die war irgendwie, glaube ich, noch ein halbes Jahr von der Rente entfernt, also vom Ruhestand, der war alles scheißegal. Dann hatten sie irgendwie eine rechte Hand, der irgendwie nicht so, naja, also der war halt da. Und die anderen waren halt solche Lästermäuler, denen halt auch alles zu viel war. Und dann konntest du, weiß ich noch, wenn du dort, wenn dort Übergabe war, so am Nachmittag, du hättest dort als Patient sterben können. Das wäre denen vollkommen egal gewesen. Die haben da geklingelt und tralala, da ist keiner rausgerannt. So, die haben da schön ihr Kaffeekränzchen gemacht mit Übergabe, ne? Und dann hat er immer mal erzählt, was er am Wochenende schön mit ihrem Ehemann so Tolles gemacht hat. Da waren sie schön beim Garten und haben da irgendwie umgebracht. Weißt du, nebenan irgendwie einer, der dringend irgendwie was braucht oder sonst irgendwas oder irgendwie, keine Ahnung, keine Luft kriegt und so, das hat keine Sau interessiert. Das mussten dann ständig die Auszubildenden da hinrennen und sich das angucken. Also furchtbar, boah.
Naja.
Und am geilsten ist es, wenn sie dann irgendwie sagen so, es regnet draußen, das sind ältere Leute, die haben eh schon ein geschwächtes Immunsystem, brauchen wir keinen Krankentransport. Packen sie den schön ein, schieben sie über den Hof, klappt schon. Und dann wirst du in Notaufnahme angeschissen, warum der durchnässt ist, der Patient. Und ob ich eine Macke habe. Ja, wenn die halt, was soll ich machen? Ja, warum haben sie keinen Krankentransport bestellt? Hab doch keinen Regenschirm
gehabt.
Sowas, also wir haben Regencapes gehabt, aber das war auch das höchste der Gefühle. Aber wenn die halt in so einer Trageliege halt sind, dann kannst du die auch nicht optimal abschirmen so. Und dann wirst du angemotzt in der Notaufnahme, musst denen erklären, dass du ja dreimal drum gebeten hast, dass die so einen Krankentransport machen sollen. Aber die gemeint haben, nö, das kostet zu viel. Und da gab es einen bösen Anruf von der Notaufnahme. Dann habe ich Anschiss gekriegt von meiner Oberschwester quasi da drüben, warum ich das erzählt habe. Der Mann lag nass auf der Trage. Was hätte ich sagen sollen? Ich habe aus Spaß nochmal Wasser über ihn gekippt. Dann wäre ich ja trotzdem der Idiot gewesen. Also Entschuldigung.
Oh Mann.
Gleich Süddeutsche anrufen, dass das groß recherchiert wird. Gut, das können wir mal bei einem anderen Podcast machen.
Die Süddeutsche?
Nein, Erlebnisse aus der Zivi-Bundeswehrzeit.
Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht.
Tja.
Ich habe nur ein Praktikum Eis gemacht und Kekse gebacken.
Siehste? Was? Ein Praktikum Eis?
Ja, ich habe mal ein Praktikum in einer Konditorei gemacht und dann habe ich mitgeholfen, Eis herzustellen und habe Gebäcke gemacht und so.
Ein Praktikum Eis, hey?
In der Arktis.
Gut, in diesem Falle, hat noch jemand was zu sagen?
Nö,
mir reicht
sucht
es.
Euch einen anderen, Arzt, wenn ihr nicht zufrieden seid.
Und wenn es in einer Odyssee endet.
Oder kauft meine Heilkristalle. Jetzt verfügbar unter... Kriegen bestimmt für irgendeinen blöden Kommentar von wegen, hey, Kristalle funktionieren tatsächlich. Da muss man sich mal mit beschäftigen.
Eine Lamaré Audioproduktion.